auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Und dieses Mal gucken wir auf ein Spiel, das mittlerweile so gut gereift ist wie die besten Weine dieser Welt. Und zwar Silent Hill Short Message, das Gratis-Spiel, das am 31. Januar 2024 erschienen ist und uns dazu angeregt hat, nicht nur das Ding selbst zu spielen, sondern auch mal drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich los? Lieber Herr, Frau Silent Hill, was ist mit Ihnen? Wir haben das Gefühl, da kränkelt's ein bisschen. Wir wollen mal so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, beziehungsweise es versuchen und unsere Gedanken dazu austauschen. Und dieses Uns, das möchte ich an dieser Stelle nun auch endlich auflösen. 30 Sekunden nach Beginn der Aufnahme, die Leute da draußen werden schon rufen und schrauen und triolen und sagen, Mensch, sag's doch einfach, ein Plural heißt nicht aus Spaß so. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Sina.
Hallihallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch erst recht. Sina, jetzt ist natürlich die große Frage, die Menschen da draußen hier, ne? Wir sind jetzt hier gerade im offenen Feed, da wo eigentlich alle, die ganze Welt im Vorbei- und Mitfahren zuhören kann. Vielleicht kennen die ein oder anderen Menschen da draußen dich noch nicht, andere hingegen, die The Pod fleißig unterstützen über Steady oder Patreon, die kennen dich womöglich eben doch schon. Und zwar als Horror-Auskennerin und auch schon mehrfacher Gast in meinem eigenen Horrorformat hier bei The Pod namens Gänsehaut. Unvergessen für immer bleibt unsere Roomtour durch Silent Hill Room, als wir quasi wie zwei Studierende, die interessiert sind an der Anmietung einer Wohnung, da durchgelaufen sind und uns mal diesen Level, diesen Raum angesehen haben. Da haben wir dich schon mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Wenn es jetzt aber darum geht, den Menschen da draußen zu sagen, Mensch, wer bist du denn? Was würdest du denn sagen? Wie würdest du dich denn selbst der Welt da draußen vorstellen?
Das ist immer eine sehr schwierige Frage, aber eigentlich würde ich es kurz zusammenfassen als eine ganz normale Person, die sehr gerne ihre Zeit mit Horrorspielen verbringt. Mittlerweile hauptsächlich, würde ich sagen, kleinere Indie-Horrorspiele. Aber angefangen hat diese ganze Horrorspielliebe durch Silent Hill, als ich damals mit 15 oder so meinen ersten Teil angefangen habe zu spielen. Und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen.
Ich würde fast sagen, sogar Silent Hill, ein Schwerpunkt deines Övres, neben den Indie-Spielen, die du ja schon beschrieben hast. Ne, du kennst sie sehr gut auch aus in dem Franchise, deswegen sitzt du heute auch hier. Zum anderen aber, und das muss ich den Leuten auch nochmal vor Augen rufen, ich finde es ganz faszinierend, ich habe das schon in einem Gänsehaut-Format erzählt, aber hier jetzt auch nochmal auf der großen Bühne. Immer, ne, wenn ich dann nachts um 4 mich einlogge bei meinem Steam-Account und mir denke, alles klar, was könntest du denn mal wieder spielen? Gerne auch Lust auf was Gruseliges, dann gebe ich dir irgendwelche Schlagworte ein, ich weiß nicht, Ghosts oder Zombies oder sowas, ne? Und scroll mich dann bis auf Seite 12 der Ergebnisse und bin dann quasi schon ganz am Boden der Krabbelkiste angekommen und finde dann so ein Juwelchen, wie auch immer es aussehen mag, von dem ich mir denke, mein Gott, das ist ja fantastisch, ist originell, kennt kein Mensch, hat vielleicht gerade in den letzten 8 Jahren 2 Steam-Reviews bekommen und dann gucke ich mir die Produktseite des Spiels an und dann sehe ich deinen Namen, dass du es bereits mehrfach durchgespielt hast. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Immer wenn ich was denke, das kennt, was entdecke, von dem ich denke, Mensch, das kennt noch kein Mensch da draußen, hast du es schon mindestens auf der Wunschliste stehen. Nur um nochmal zu illustrieren, also wirklich, wie belesen du in dieser Horrorwelt bist.
Ich find's aber auch schön, weil bei jedem zweiten oder dritten denke ich mir auch, boah, das könnte auch einem Dom gefallen.
Ja, sehr gut. Ja, und jetzt sitzen wir hier, ne, und sprechen unter anderem über Silent Hill Short Message. Bevor wir dazu kommen, ne, gemäß der Tradition dieses Formats, frage ich erstmal an den Gast, an dich, was hast du denn zu trinken mitgebracht?
Ja, relativ langweilig, ein Glas Wasser und eine noch zur Hälfte gefüllte 0,5 leider Plastik-Cola-Flasche. Ich hätte lieber eine im Glas, aber wir haben jetzt nur die plastikmäßigen da.
Die große Frage ist, bleibt es bei der Cola oder ist es Cola Zero? Ist es Cola Vanille, Kirsch? Ist da irgendwie noch was Spaßiges am Start?
Nee, es ist einfach unspaßig. Original Taste, delicious and refreshing.
Naja, da lässt sich nicht viel draus machen, deswegen gehen wir direkt zu meinem Getränk.
Ich
habe hier auch, also die Bierfans, sage ich mal, werden heute enttäuscht sind, aber das ist in Ordnung, nehmen wir in Kauf. Und zwar habe ich hier vor mir stehen eine Mio Mio Mate Original oder auch Original. Das ist das Zeug, das dieses Guarana Mate Zeug in sich trägt und wach macht und auch durchaus lecker schmeckt. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit diesen Getränken?
Nee, so nicht so. Also Mate an sich habe ich bisher ein paar Mal probiert und bin ich noch nicht dahinter gekommen, warum mir das schmecken sollte.
ich wurde sozialisiert damit, wie konnte es anders sein in Berlin? Das ist ja quasi das Getränk klischeemäßig, was dort die ganze Welt trinkt, und es stimmt tatsächlich. Und ich hatte meinen ersten Kontakt, das muss ich an dieser Stelle jetzt kurz erzählen, dann haben wir es hinter uns gebracht, liebe Leute da draußen. Ich hatte meinen Erstkontakt mit Mate in einem Berliner Club, als ich da ganz frisch hingezogen bin, vor vielen, vielen Jahren. Und dann war ich da in so einem in so einer halb durchleuchteten Sporthalle da nachts und dachte mir, ne, alles klar, langsam spüre ich den Durst. Ich glaube, ich hole mir mal was nicht Alkoholisches. Dann bin ich da in die Bar gegangen und habe dann da irgend so einen Anschrieb gesehen, so, alles klar, Mate irgendwas. Und dann habe ich das einfach bestellt, habe gesagt, so, ne, ich nehme das Mate-Getränk, klassischer Berliner Satz. Und dann guckte der Barkeeper mich an und stellte mir so eine ungeöffnete 0,7 Mate-Flasche auf den Tisch. Und ich dachte mir, ist ja fantastisch. Also direkt hier, ne, aus der Flasche habe ich dann in die Hand genommen, bezahlt, geöffnet und sofort gierig einen wirklich großen Schluck getrunken, also auch mehrfach dran getrunken. Also die war, ich sag mal, fast zur Hälfte schon leer. Ich hatte wirklich großen Durst und habe dann wirklich entkräftet die Flasche auf den Tresen wieder kurz abgestellt, um Luft zu holen. Und dann nahm der Barkeeper diese Mateflasche, und Kennerinnen wissen schon, wohin die Geschichte jetzt geht, öffnete den Drehverschluss und füllte den Rest der Flasche, der jetzt leer war, mit Wodka auf. Und stellte
Ach,
mir die Flasche wieder hin.
Ja, oh Gott.
Er hatte nämlich bestellt Mate Wodka, und ich wusste das nicht.
Oh no.
Und das läuft eben so, dass du diese frische Flasche bekommst, dann abtrinkst und quasi durch das Abtrinken vorbestimmst, wie intensiv die Mische sein soll. Und das ist die letzte Erinnerung an diesen Abend.
Oh no.
Danach fadet das so ein bisschen aus.
Oh, naja. Ich wollte schon fragen, ob du quasi dadurch, dass du so viel Mate auf einmal getrunken hast, nicht drüber nachdenken konntest, dass es eigentlich gar nicht schmeckt. Die Realisierung erst danach kam, aber wenn dann auch noch Wodka dazukommt, dann, naja, gut.
Ja, ich hatte viele Eindrücke in dieser Nacht. Also es war auch alles nicht cool. Ich möchte das hier auch nicht als positiv bewerben, aber es ist rückblickend natürlich ein kurioser Moment, wie ich da dann erst realisiert habe, was es mit dieser Flasche auf sich hat. Naja, ist mittlerweile auch schon 8 Jahre oder 9 Jahre her. Man wird ja klüger und lernt dazu. Warnung quasi an die Menschen da draußen an der Stelle. Wenn ihr sowas bestellt, jetzt wisst ihr, was es damit auf sich hat. Ja, also, dann würde ich sagen, oder? Apropos Warnung, könnte man fast schon meinen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Lass uns doch sprechen über Silent Hill Short Message, das, wie gesagt, am 31. Januar diesen Jahres 2024 for free im PSN Store erschien. Warnung in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das ist, glaube ich, eine sich selbst erklärende Warnung. Die Themen, die in diesem Spiel verhandelt werden, drehen sich vielfach um mentale Gesundheit, mentale Krankheiten, um suizidale Szenen und all dies. Das heißt, sowohl was diese Besprechung angeht, als auch vor allem das Spiel, ihr seid damit inhaltstechnisch vorgewarnt. Zum anderen, quasi auf einer größeren Ebene und schon so ein bisschen in den Wertungsbereich vorstoßend, auch einmal eine Spielwarnung ist ja gratis, weil ich war ehrlich gesagt extrem unterwältigt. Ich habe das Ding gespielt, ich weiß noch gar nicht, wie es dir gefallen hat, aber ich habe es gespielt, wir werden gleich im Detail drüber sprechen, und dachte mir, ach du liebe Zeit, da ist aber ganz schön viel hier links und rechts auseinandergefallen, ich will es eigentlich gar nicht beenden.
Hast du dir das, waren das deine Gedanken, nachdem du es durchgespielt hast oder beim Spielen oder
beim
wann?
Spielen, nach dem Durchspielen und in Vorbereitung auf diesen Podcast.
Ja. Okay, okay. Ich muss gerade kurz drüber nachdenken, weil es ist mittlerweile, oder ich habe es, glaube ich, mittlerweile schon 5 oder 6 Mal gespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, von Mal zu Mal finde ich das Spiel noch viel besser, als ich es aber am Anfang schon fand. Ich muss aber auch sagen, ich fand es am Anfang auch nicht schlecht, aber beim Spielen und auch danach hat sich's für mich eher nicht besonders angefühlt, vielleicht, um es so auszudrücken. Also es ist nicht besonders hervorgestochen aus allen möglichen anderen Spielen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich spiele recht viele Indie-Spiele und es hat sich sehr gut da eingereiht, würde ich sagen.
Das ist interessant. Dann haben wir ja wirklich dann so einen kleinen Kontrast zwischen uns. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Vielleicht können wir vorher mal kurz die Eckdaten verhandeln für die Leute, die gar keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht. Also, das Spiel, wie gesagt, erschien im Januar diesen Jahres. Jetzt habe ich zum 8. Mal gesagt. 9 Mal war abgemacht. 1 Mal ist noch übrig. Das werde ich irgendwann in den nächsten 2,5 Stunden nochmal unterkriegen. Wurde entwickelt von Konami Digital und vor allem Hexadrive. Und Hexadrive ist, und das musste ich tatsächlich erst nachsehen, ein Indie-Entwicklerstudio aus Osaka, Japan. Waren die dir vorher ein Begriff, Sina?
Nee, habe ich auch noch nie vorher gehört und habe mich dann auch nur näher über sie informiert, weil ich mir die ganzen Entwickler und Entwicklerinnen Kommentare und Videos auf YouTube von Konami angeschaut habe. Sonst habe ich auch keine Ahnung gehabt.
Ja, die haben ein buntes Portfolio. Also ich sag mal, ich lese gleich mal drei Titel, die jüngsten aus dem Portfolio vor. Da merkt man schon, das sind Kenner, die haben bisher nichts anderes gemacht außer Horrorspiele. Titel Nummer 1, Super Bomberman. Titel Nummer 2, Mario Sport Superstar. Und Titel Nummer 3, mitgewirkt bei Final Fantasy 15. Naja. Also, nichts davon gespielt habe ich. Kuriose Wahl als Entwicklerstudio für dieses Spiel. Weißt du da die Hintergründe, wie es dazu kam?
Da habe ich nur ge gehört in dem Video, weil man kann sich auf Konami hat auf deren YouTube-Kanal ein paar Videos hochgeladen zu Silent Hill The Short Message. Und da wurde eine Entwicklerin, glaube ich, war das. Ich bin mir unsicher, was ihre Position war, aber von dem Studio eben interviewt. Und sie hatte gemeint, dass sie sich vorher bei Konami beworben hatten, um ein Silent Hill 2 Remake zu machen. Und das hatte Konami abgelehnt. Und daraufhin, irgendwie ein paar Monate oder eine einige Zeit später, kam Konami nochmal auf sie zu, eben mit einer anderen Idee, dass sie eben eine andere Idee umsetzen oder ein anderes Spiel, eben nicht Silent Hill 2 Remake, sondern eine andere Zusammenarbeit. Und daraus ist dann dieses Spiel entstanden.
Ja, Silent Hill Short Message, soweit beläuft sie auch mein Wissensstand. Und dieses Spiel, also auch wenn man es auf dem Papier sie anguckt, ist es eigentlich was, was ich persönlich hochfaszinierend und auch spannend finden sollte. Und soweit war es ja zumindest, bevor ich es angefangen habe, selbst zu spielen. Ich bemühe mich mal um eine Kurzzusammenfassung, wirklich nur einen Satz quasi. Wir werden auch uns bemühen, erstmal spoilerfrei über das Spiel zu sprechen, damit auch all jene, die das jetzt vielleicht nicht mitgenommen haben, hier mitfolgen können. Falls uns doch der Moment kommt, in dem wir denken, um Gottes Willen, wir müssen jetzt hier konkret auf Details eingehen, dann werden wir das vorher ankündigen, keine Sorge. Wir geben euch allen eine Chance, diesen Spoilern meterweit auszuweichen. Genau, also das Spiel, wie gesagt, ein Satz erzählt die Geschichte von der Teenagerin Anita, die von ihrer alten Freundin Maya seltsame SMS-Nachrichten bekommt. Und warum seltsam? Nicht nur, weil die ganz schön kryptisch sind, sondern weil Maya eigentlich gar nicht mehr am Leben ist. Die hat sie nämlich selbst umgebracht. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach dieser Antwort auf die Frage, wie kann es sein, dass wir seltsame Nachrichten von Maya bekommen? Ist es wirklich Maya? Ist es eine andere Person? Und diese Suche führt uns im Grunde fast das komplette Spiel hindurch in ein Hochhauskomplex in einer deutschen fiktiven Stadt angelehnt. Und dort läuft man eben rum, sucht nach Hinweisen, nach Spuren und versucht herauszufinden, wie kann all das sein. Ist ein klassischer erstmal Walking Simulator, das heißt, aus der Ego-Perspektive bewegt man sich durch diese Spielwelt. Und dazwischen gibt's, dazu kommen wir später nochmal in aller Ausführlichkeit, so eine Art Boss-Wegrennen-Kampf. Ganz kurios. Aber so viel erstmal zur Zusammenfassung. Würdest du da noch was hinzufügen oder ist das erstmal ausreichend zusammengefasst?
Ich habe ganz viel hinzuzufügen, aber eher in Details. Deswegen,
Ja.
ich würde sagen, das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Top. Jetzt ist die große Frage, Sina. Wo fangen wir an? Vielleicht erstmal, als das Spiel quasi angekündigt und beziehungsweise dann fast schon sofort in den PlayStation Store reingeworfen wurde. Mit welchem Gefühl bist du denn da so rangegangen? Weil du wirst ja sicherlich auch diese Packungsrückseite gelesen haben, die ich jetzt mehr oder weniger so vorgelesen habe, ne? Was war denn da so dein Gedanke zu?
Ich hab überhaupt keine Ahnung gehabt vorher von irgendeinem Inhalt von
Sehr
dem
gut.
Spiel. Also ich weiß. Es kam, die Ankündigung war ja irgendwann abends und weil ich halt früh aufstehen musste, habe ich das gar nicht mitbekommen, sondern erst dann am nächsten Tag, als es schon erschienen war und ich habe es dann direkt nach Feierabend gespielt, aber ohne mich über irgendwas weiteres zu informieren, weil ich wusste ja sowieso, dass ich spielen werde. Das heißt, ich habe meine Erfahrung dann innerhalb des Spiels gesammelt und bin auch mit einem relativ offenen, open-minded quasi reingestartet.
Ich muss sagen, ich habe mit großer Neugier diese Ankündigung gelesen, weil das Spiel ein Themenfeld berührt, mit dem ich mich in der Vergangenheit beruflich immer wieder auseinandergesetzt habe, und zwar so dieser Themenschwerpunkt Mental Health in Spielen. Das ist sowas, was mich irgendwann mal neugierig gemacht hat. Das liegt auch schon viele Jahre lang zurück, als die allererste Episode von Life is Strange erschienen ist. Um Gottes Willen, wann war das denn? Life is Strange, also auch schon viele Jahre her. Ich versuche mal schnell mit fliegender Hand nachzuschauen. 2015. Wir sind im Jahr 2015, da erschien die erste Staffel von Life is Strange, ne? Meisten werden sie erinnern, Don't Not, haben mittlerweile noch viel mehr in diese Richtung und auch anderes gemacht. Und dieses Life is Strange damals verhandelte im Grunde, ich sag mal, die Wachstumsschmerzen einer jungen Teenagerin, die an einer Schule nicht nur in ihrem sozialen Umfeld klarkommen muss, was schon schwer genug ist, sondern sie hat auch noch diese besondere Fähigkeit, in der Zeit zurückzureisen und Entscheidungen, die sie trifft, rückgängig zu machen und dann zu schauen, ne, wie sind die Ergebnisse und wie kann ich damit irgendwie arbeiten. So, das nur mal als grobe Zusammenfassung. Und in dieser ersten Staffel damals gab es eine Szene, in der eine Mitschülerin auf dem Dach der Schule steht und droht, sich vom Dach zu schmeißen. Und unsere Aufgabe dann als Hauptfigur war es, mit dieser Figur eine Art, ja, man muss es fast schon sagen, eine Art Verhandlung zu führen. Also versuchen, diese Figur davon zu überreden, eben nicht zu springen und sich nicht aufzugeben. Übrigens auch da Parallelen zu unserem Spiel hier heute. Diese Person war Zielscheibe von Mobbing und all diesem Kram. Und wir mussten eben versuchen, ihr Leben zu retten. Und das konnte gelingen, aber auch nicht gelingen. Und damals, als das Spiel erschienen ist, eine Freundin von mir hat das auch gespielt und ist relativ unvorbereitet in die Szene hineingestolpert und war dann davon also so berührt, und zwar auf die schlimmste Art und Weise, wie man sich vorstellen kann, dass sie selber in ein sehr tiefes und dunkles Loch fiel. Sie hat auch vorher eine eigene Vorgeschichte mit Depressionen und sowas gehabt und war nicht vorbereitet auf diesen Moment in dem Spiel. Und das nahm ich damals zum Anlass, diese Anekdote, die sie mir dann erzählt hat, eine Kolumne zu schreiben, in der es darum ging, mal die Diskussion anzustoßen. Hey, liebe Spielewelt, wie sieht's denn aus? Inhaltswarnung bei euch, ne? Wäre das mal eine Idee, über die man nachdenken könnte? Und diese Kolumne damals, die zog ganz schön Wellen. Da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, auch nur am Rande, Morddrohungen bekommen für meine journalistische Arbeit.
Oh,
also
Mann.
Heute kann ich drüber lachen. Damals war es natürlich also seltsam. Da habe ich dann in meinem Briefkasten entsprechende Nachrichten vorgefunden. Also wirklich händisch wurde da was eingeworfen. Völlig lächerlich, aber naja. Und das war quasi mein Einstieg in diese Themenwelt. Und dann habe ich mich in der Zukunft viel damit auseinandergesetzt und vor allem eben auch mit diesem Thema Inhaltswarnung und der Umgang von Spielen mit diesem Themenfeld Mental Health, und habe da über die Jahre zu meiner großen Freude festgestellt, dass immer mehr Spiele so nach und nach, vor allem in der Indie-Welt, sich diesem Thema annahmen und auch wirklich einige echt spannende Spiele veröffentlicht haben. Eines der prominentesten wohl in dieser Reihe zuletzt, Sea of Solitude, auch schon mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel von Yomai Games aus Deutschland, das so ein bisschen durch die Bildsprache über dieses Themenfeld spricht, also nicht auf direkte Art und Weise, sondern viel mit Metaphern arbeitet. Und deswegen, um das jetzt alles mal abzuschließen und zum Punkt zu bringen, war ich eben so neugierig, weil Silent Hill The Short Message quasi ankündigt, im Rahmen oder in dieser Welt dieses großen bekannten Horror-Franchises sich mit diesem Themenfeld auseinanderzusetzen, ohne quasi Silent Hill-typisch sofort erstmal zu sagen, alles klar, du wirst ohnmächtig und in einer Horrorwelt kommt jetzt ein blutiger Riesenkalmar entgegen und er ist das Symbol für Depression. Nee, hier soll es tatsächlich um Mobbing gehen, das ist ein Thema, das aufgemacht wird, um sozialen Druck in der Schule und all dies, und deswegen bin ich mit einer großen Neugier reingestartet.
Okay, das finde ich, kann ich komplett aber auch verstehen, wenn du es so berichtest, und Ich muss gerade überlegen, ich will ja auch nicht zu viel schon reinsteigen ins Spiel, aber den Eindruck, den du gerade geschildert hast, so diesen Vergleich von eher das Metaphorische, wie es vielleicht auch in den älteren Silent Hill-Titeln war, zu dem, man hat ja schon sehr klare Themen, mhm, wie Mobbing, mit dem man sich sehr identifizieren kann, finde ich, hat das Spiel auch gut rübergebracht. Also es ist für mich persönlich ist es augenscheinlich eine eher weniger oder eine offensichtlichere Herangehensweise, die ich aber auch gut finde bei diesem Thema. Also, dass man nicht zu viel noch selbst reininterpretieren muss, sondern dass die Entwicklerinnen und Entwickler klar aussprechen, worum es in dem Spiel geht und was für eine Message sie auch rüberbringen wollen.
Ja. Vielleicht können wir mal jetzt hier so anfangen, indem ich dich frage, was war denn so der erste Moment in dem Spiel, während, ne, wie gesagt, dieser Suche von Anita nach den Hinweisen und Spuren ihrer verstorbenen Freundin, bei dem du dir dachtest, okay, ich glaube, ich finde das gut. Weil du hast ja schon angedeutet, ne, du warst schon angetan, auch beim ersten Spieldurchgang. Was war denn so der erste Moment? Vielleicht können wir das dann nutzen als Einstieg ins Gespräch über das Spiel selbst, wo du dir dachtest, okay, Silent Hill Short Message, gar nicht mal übel.
Gute Frage. Ich war schon, also, ja, ich muss gerade kurz überlegen. Es gab ein paar Dinge. Alleine schon in dem Zimmer, in dem man startet, Da ist der Blick, oder indem man quasi startet, indem man zum ersten Mal die Kontrolle über den Charakter, also Anita, hat, da ist der Blick direkt auf eine Wand gerichtet und auf der Wand ist so ein, oder man, es liegt, das Zimmer ist völlig verdreckt und heruntergekommen und es liegt so eine Matratze auf dem Boden und hinten an der Wand ist so ein kleiner Kreis ausgemalt, hingekritzelt. Das fand ich interessant, weil ich mir dachte, aha, das behalte ich mal im Hinterkopf, weil wir befinden uns ja in einem Silent Hill Spiel. Was mir jetzt gerade als die Frage gestellt hast, direkt in den Kopf geschossen ist und was auch gut passt, weil du es vorhin schon erwähnt hattest, wir beide schon mal über Silent Hill 4, The Room, gesprochen und die Wohnung dort. Und was mir bei Silent Hill 4 direkt in der Wohnung und womit ich viel Zeit verbracht habe bei Silent Hill 4, ist dort einfach aus den Fenstern zu schauen, so in die anderen Apartments reinzugucken, was passiert denn außerhalb von der Wohnung. Und solche Momente hatte ich in dem Spiel auch, weil es spielt auch in so einem hohen Apartmentgebäude in Deutschland. Und man kann auch zum Teil aus den Fenstern rausschauen, beziehungsweise an einer Stelle eben sogar auf einen Balkon rausgehen. Und diese ganze Atmosphäre, muss ich sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch von der Soundkulisse her. Also ich finde, das war sehr einzigartig und es hat bei mir schon Gänsehaut hervorgerufen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das war auch bei mir erstmal ein ganz positiver Eindruck, dieses Wachwerden in diesem, ja, oder zu mir kommen in diesem Hochhausraum, wirklich völlig runtergekommen. Der beeindruckte mich sehr, zum einen wegen der, und das kann man an der Stelle schon mal direkt sagen, der grafischen Qualität von dem Spiel. Also ich war wirklich, also vor allem was das Lighting, die Beleuchtung angeht, ich war echt angetan, wie das aussieht. Und man startet auch in Dunkelheit und beleuchtet dann mit dem Handy, was ja eine große Rolle spielt, weil wir hier mal regelmäßig Nachrichten reinbekommen, so ein iPhone-Ding oder was auch immer, beleuchten wir die Räume und das sieht, also ohne Witz, es sieht echt aus. Also jetzt, ne, Fotorealismus ist ein stark überstrapaziertes Wort, aber es sieht wirklich echt aus. Es sieht wirklich echt aus. Auch der ganze Dreck an den Wänden, die Matratze, die am Boden da an der Wand liegt, der
Ja.
ganze Dreck in den Ecken und wenn man dann
Ja.
die Tür, ja, Entschuldigung, Moment, wenn man
Ja.
dann die Tür öffnet zum nächsten großen Raum, das sieht aus wie so, als wäre in einem Hochhaus mal irgendwann richtiger Betrieb gewesen und dann hieß es, okay, hier war vielleicht mal eine Firma, ne, ich sage jetzt einfach irgendwas und die ist Konkurs gegangen und deswegen müssen wir alle Sachen, die da hier mal rumstanden, so verpacken und einpacken und unter Decken stecken und das wirkte alles so gebraucht und alles so benutzt und als hatte das alles eine Vorgeschichte und das ist echt nicht leicht, sowas hinzukriegen. Ich musste auch denken auf die schönste Art und Weise an Resident Evil, oh Gott, 7, das mit den Bakers in dem Haus, wo man rumläuft. Oh Gott, das ist 7, oder? Nicht,
Ja,
dass ich jetzt hier,
naja,
genau,
alles richtig.
wo du in dieser Küche rumläufst zum Beispiel bei der Baker Family und da auch dann in die Töpfe schaust und in den Kühlschrank. Auch da sieht das alles unheimlich belebt aus. Das war mein erster Eindruck und der zweite, den füge ich noch fix hinzu, bevor du gerne reinkrätschen darfst, weil der noch so dazugehört. Ich war auch ganz angetan von der Inszenierung des Handys. Wie gesagt, das ist super wichtig und benutzen wir häufig nicht nur als Taschenlampe, wie hier zu Spielbeginn, sondern auch eben um Nachrichten zu lesen. Und da macht das Spiel was ganz Tolles. Das Handy, wenn wir Nachrichten bekommen, wird dann nicht so komisch in die Hand genommen und zu uns gedreht, sondern es wird plötzlich ganz groß gezeigt, als würden wir es nah an unseren Augen halten. Aber das Handy selbst wirkt so echt. Also, obwohl die Haltung des Handys keine echte sein kann, weil die Hand plötzlich weg ist, ne, und man so den Fokus bekommt, das Handy, wie es gestaltet ist, mit der Benutzeroberfläche und den Apps und den Nachrichten und den Bildhintergründen, es sieht echt aus. Und das fand ich auch toll, weil in vielen Spielen, auch vielleicht erklärt aus durch das Alter älteren Spielen, wirken Handys immer noch so ein bisschen spielzeugartig. Aber hier, das Handy sieht wie ein Handy aus.
Da bin ich auch bei dir. Sorry auch noch mal fürs
Na, bitte.
Reingrätschen. Es ploppen immer so viele Gedanken auf, gerade wenn du über das Spiel sprichst. Weil ich habe es gestern oder vorgestern, als ich es noch mal gespielt habe, ist mir apropos eben heruntergekommen. Es sieht so realistisch, irgendwie nachvollziehbar belebt aus. Da ist mir aufgefallen, dass es häufig auch an der Decke so alte, ich weiß nicht, wie diese Lampen heißen, aber so sehr längliche
Neon Ding ist da, oder?
Halogen? Nee,
Hallo,
Neo.
ja,
Ja, naja, so
Bürolampen, ne?
genau.
Sowas,
Mit
ja.
so einer komischen Metallhaube obendrauf und die waren dort alle runtergekommen, zur Hälfte auseinandergebrochen, die Kabel schauen raus und nicht nur das war, sondern an manchen Stellen war dann oben an die Decke mit so braunem Klebeband und Kabeln nochmal eine separate funktionierende Lampe daneben gehängt. Und also so kleine Details, die irgendwie die ganze Umgebung in sich stimmig gemacht haben. Das hat mir auch gut gefallen.
Dann, um vielleicht kurz diese Chronologie noch einzuhalten, weil das passt ganz gut. gab es für mich schon den ersten Dämpfer. Und ich weiß jetzt nicht, das kannst du jetzt gleich ein bisschen einordnen durch deinen Eindruck, aber vielleicht ist das jetzt arg penibel und was weiß ich, aber der erste Dämpfer von mir war, als ich dann erklärt bekam vom Spiel, was ist das hier eigentlich für ein Gebäude und was hat es damit auf sich? Was ich damit nämlich meine ist, ne, man wankt dann so durch dieses Hochhaus und versucht sie zu orientieren durch den ersten Raum, guckt sich die ganzen schönen Details an, die wir beschrieben haben, und ich dachte mir noch so, boah, also grafische Qualität Bombe, die Inszenierung richtig toll bisher, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und dann stolperte ich über den ersten Zeitungsartikel. Und dann fand ich ein Foto. Und dann fand ich eine Notiz. Und all diese kleinen, ich sag mal, Plot-Devices erklärten mir dann so in Textformat, ne, die Hintergrundgeschichte des Hochhauses, was hier schon passiert ist. Ui, seltsame Mächte scheinen hier zu wirken. Leute stürzen sich hier vom Dach. All diese Dinge werden da erzählt in Form, ne, von expliziten Nachrichtenausschnitten und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, Sina, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt arg penibel ist, wahrscheinlich schon, aber trotzdem, es ist ein bisschen oll. Es ist ein bisschen öde, es ist ein bisschen klassisch, wie dieses Spiel jetzt mir hier erklärt, was es mit diesem Gebäude und seiner Hintergrundgeschichte auf sich hat, ne? Also, es ist der einfachste Weg, denke ich mal, von der Dramaturgie her, einfach zu sagen, komm, ne, schmeißen da eine Zeitung rein, die hat einen Zeitungsartikel auf der Vorderseite, die erklärt, wie ominös dieses Gebäude ist, in dem wir uns befinden. Aber ich sitze jetzt nicht ohrenschallend davor und denke mir, wow, das ist ja so toll erzählt. Das fand ich, war mein erster Dämpfer.
Ich denke gerade drüber nach. Ich habe es noch nicht so gesehen. Ich kann verstehen, aber was du meinst. Mein erster Gedanke, jetzt unabhängig erstmal vom Inhalt, aber als man das erste, als ich wirklich der erste Zeitungsartikel, den man findet, als ich den gesehen habe, war, dass ich mich gefreut habe, dass die Texturen alle auf Deutsch sind, weil es ja in Deutschland spielt.
Ja, stimmt, ja.
Das fand ich irgendwie mal süß, alles auch irgendwie auf deutsche Nachrichten in einem Silent Hill-Spiel zu lesen, zum Teil. Aber das stimmt, es wird einem schon so ein bisschen entgegengeschmissen und ich konnte am Anfang auch noch nicht so wirklich viel damit anfangen. Ich habe es halt einfach mal gelesen und gedacht, aha, ja, interessant, Gebäude ist mir eigentlich erstmal relativ egal. Aber je häufiger, ich habe es ja auch schon mal gemeint, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt und zumindest diese Informationen haben auch was mit der Geschichte an sich zu tun. Also die liegen da jetzt nicht einfach nur rum, um irgendwie wahllos was über das Gebäude zu erzählen, sondern die haben auch ihren Sinn. Aber vielleicht braucht man den nicht unbedingt so vermittelt. Ich weiß es nicht. Also mich hat es nicht gestört, muss ich sagen. Ich fand es ganz schön. Ich habe recht lange Zeit in diesen ersten zwei Räumen verbracht, weil auch wenn da gar nicht so viel los ist, ich fand, wir hatten es ja schon, es gibt so viele Details und ich habe mir einfach alles angeguckt und fand ich okay als Einstieg. Also es war für mich zumindest kein Dämpfer. Ich kann aber nachvollziehen, was du meinst.
Ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht, dass ich mir denke, um Gottes Willen, die Installation sofort begonnen, sondern es war eher so ein, nach dem Auftakt, ne, nach diesem wirklich beeindruckenden Grad an Detailliebe und für Gedanken, die sich da gemacht hatte, was das Art-Design angeht, dann so ein ganz klassischer Spießrutenlauf durch quasi einen Laufgang durch diesen Raum, umgestürzte Möbel, ne, man kennt's, man kann nicht anders laufen, man muss an diesen Hinweisen vorbeikommen, fand ich so ein bisschen oll, aber naja. Dann kam was, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du davon hältst, weil da können wir weiterhin noch kurz in der Chronologie bleiben, weil das noch einen weiteren, erstmal interessanten Aspekt von dem Spiel noch mit einnimmt, und zwar stolpert man dann wortwörtlich weiter erstmal durch das Gebäude, guckt sich so ein bisschen weiter oben, einen Gang, verschiedene Räume, und dann findet man Graffiti. Graffiti von unserer, ne, also ich sage einfach mal vermissten, verstorbenen, wie auch immer, Freundin Maya, die begabte Künstlerin war, und die hat Graffiti in diesem Gebäude an die Wand gesprüht. Eigentlich Graffiti ist das falsche Wort. Wandkunst, also wirklich gemalt mit verschiedenen Farben und also Sprühdose auch benutzt, aber auch noch vieles andere, wirklich aufwendige Bilder, die auch mit ihrer Farbwahl und der Motivik hervorstechen von diesem ganzen verschimmelten Durcheinander drumherum. Und dann wechselt das Spiel in eine Zwischensequenz, so eine Art, also traumartige Rückblende, was hier gerade vielleicht mit Maya los war, als sie dieses Bild gemalt hat. Und diese Rückblenden sind in Echt-Szenen gedreht. Also echte Personen, Schauspielerinnen, die diese Szenen ausfüllen und bespielen. Und da wollte ich dich mal fragen, Sina, was war dein Eindruck davon? Gefällt dir dieses Stilmittel?
Ja, also von mir ein ganz klares Ja. Ich bin totaler Fan von FMV-Spielen. Also ich habe schon recht viele gespielt und auch häufiger gespielt. Auch so Klassiker-Quatsch wie Gabriel Knight oder sowas mag ich total gern. Mhm. Oder Phantasmagoria. Und ich finde, das passt auch zu Horrorspielen. Also ich freue mich, dass diese Szenen vorkamen und ich bin Fan von den Szenen. Der einzige Aspekt, der mich daran gestört hat, war die Synchronisation. Also, weil man kann sehen, dass in den Videos auf jeden Fall, ich glaube, wahrscheinlich Japanisch gesprochen wurde, weil die Darstellerin ist Japanerin. Aber die Synchro ist auf jeden Fall auf Englisch oder halt, ich weiß nicht, ob in anderen Sprachen auch auf einer anderen Sprache, aber ich glaube, es ist immer Englisch. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil es hat das Ganze so ein bisschen uncanny gemacht, aber nicht auf eine gute traumartige rückblickmäßige Weise, sondern es hat sich irgendwie nicht ganz rund angefühlt. Also das fand ich nicht so schön, aber ich habe mich total gefreut, dass FMV-Szenen drin vorkommen. Also wirklich. Und geht's dir da scheinbar ein bisschen anders?
Ja, ich habe da noch einen Gedanken zum vorher, aber will ich noch mal nachfragen, was ist es denn, dass du dich dann da so drüber freust? Ist es quasi einfach, also quasi Abwechslung für die Augen, weil jetzt hier echte Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sind? Oder was ist es denn, was du da so grundlegend dran schätzt?
Das ist eine. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich weiß nicht, ja, gerade auch die Abwechslung. Und ich erinnere mich gerade auch, ich habe sogar, wir haben beide auch sogar schon mal über das Spiel gesprochen. Es kommt ja bald auch so ein Spiel raus, das quasi ein 8-Bit-Look in Kombination mit FMV, also wirklichen Videosequenzen hat, was ja nochmal ein drastischerer Unterschied ist. Und ich finde irgendwie gerade diese Abwechslung richtig gut. Und gerade bei Horrorspielen, den Kontrast irgendwie auch zum Teil nochmal zum Spiel. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz beschreiben, weil ich mag es nicht nur bei Horrorspielen, ich mag auch gern irgendwie Mystery-Spiele oder Rätselspiele, auch ältere Spiele, die ja häufig dann einfach die Optik haben. Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es charmant, irgendwie ein bisschen goofy oder so, aber irgendwie charmant. Ich mag's.
Also, dann teile ich mal hier meine Gedanken und ich bin gespannt, was du damit anfangen kannst, die Leute da draußen, weil ich weiß nicht, wie nachvollziehbar das ist, aber ich habe diese Szene gesehen, wie sie gestartet ist und dachte mir, genau wie du auch erstmal, cool. Also, das ist ein Stilmittel, ne? Bringt so eine bestimmte Atmosphäre rein. Plötzlich fühlt sie das ja auch nochmal eine ganze Portion echter an und auch vielleicht sogar greifbarer, weil die Geschichte ja auch und diese Themen, die da verhandelt werden, sehr emotional sind und sehr intim. Und dann ist es vielleicht sogar noch für die Wirkung noch viel intensiver, wenn man auch echte Schauspielerinnen und Schauspieler sieht, die dann über Mobbing sprechen und Depression und all dies. Und dann aber sah ich die Szene selbst und dachte mir, was ist das denn? Und das muss ich jetzt erklären. Nämlich der Ton, der in diesen Zwischensequenzen angeschlagen wird, so wie sich die Schauspielerinnen und Schauspieler bewegen, was sie sagen, wie sie mit uns sprechen. Es fühlte sich immer so an, als würde ich so ein Musikvideo gucken aus den frühen 2000ern, irgendwo in der Emo-Genre-Welt verortet, wo so Teenager oder junge Musiker, Musikerinnen sehr bedeutungsschwanger Dinge sagen in wenigen Sätzen und sich sehr dramatisch durch den Raum bewegen. Um ein Beispiel zu geben, in dieser ersten Zwischensequenz sieht man die Künstlerin auf einer Art, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Absatz sitzen und sie hat so einen Pulli an und Schuhe und ganz normal gekleidet und so und guckt so ganz wie ein Gedanken das Kunstwerk an, über das wir gerade in dem Spiel gestolpert sind. Und dann sagt sie, ich zitiere mal jetzt mal, also wirklich aus der Hüfte übersetzt, also die Stadt ist wie eine weiße Leinwand, die uns darum anfleht, geradezu bettelt, sie mit unseren Hoffnungen und Träumen zu bemalen. Also, Sina, entschuldige. Aber also, ne, um Gottes Willen, das sind Profis, die das geschrieben haben, aber ich sitze davor und denke mir, also als ich mit 16 auch mal Gedichte geschrieben habe, klang die auch so. Weißt du, das ist so ein Stil, der ist sehr dramatisch, wenn man es mal so formulieren will, und sehr, ja, also bemüht, so tiefdeutig. Und dann, nachdem sie diese Worte sagt, steht sie auf und läuft so grinsend auf uns zu und sagt dann nochmal so bedeutungsschwangere Sachen und dann fadet die Zwischensequenz aus. Und das ist so ein Stil, der für mich nicht die Stärke von so einer Echtzeitszene ausspielt, weil die so abgehoben und surreal ist. Also, aber nicht auf die gute Art. Also nochmal mit anderen Worten, so eine Inszenierung mit echten Szenen. Wir hatten es, André und ich, vor einigen Wochen, da haben wir über das Spiel Incubus, A Ghost Hunter's Tale gesprochen. So eine Art Poltergeist-Simulator, in dem wir als Geisterjäger nach übernatürlichem Ausschau halten müssen. Und da war der Clou, dass alle Umgebungen echt Fotografien waren, in denen dann eben irgendwas Furchtbares passiert. Und da war eben der Nutzen der Echtfotografie total sinnvoll, weil es fühlte sich echter an, man fühlte sich wirklich wie ein Geisterjäger. Die Umgebungen waren auf eine Weise total faszinierend zu beobachten, weil es eben Fotos waren. Und hier wird aber der eigentliche Wert von Echtszenen, von FMV-Szenen, in meinen Augen ruiniert durch die Darbietung und durch das Writing, das so völlig surreal und auch ein bisschen fremdschämig ist. Und dann saß ich eben davor und guckte mir jetzt die Schauspielerinnen an und was sie so sagen und dachte mir, das hätte ich auch in einer Spielszene bekommen können. Also ich verstehe nicht den Mehrwert, das jetzt mit einer Echtszene zu zeigen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich stimme dir zu. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, alleine so vom Ton her fand ich es auch ein bisschen merkwürdig oder nicht ganz rund. Aber auch inhaltlich würde ich sagen, du triffst es auf den Punkt. Ich fand es auch ein bisschen, weiß ich nicht, zum Teil, aber oder nicht aber. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss so ein bisschen auch versuchen, die andere Seite oder andere Gedanken mit reinzubringen. Also ich nehme es zumindest so wahr, oder man nimmt das Spiel ja zumindest aus der Perspektive von Anita wahr. Mhm. Und dadurch, dass das alles ja reale Sequenzen waren, also wahrscheinlich Szenen, die wirklich so passiert sind in ihrem Leben, an die sie sich da aber gerade erinnert, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das natürlich in ihrer Erinnerung auch so ein bisschen aufbauscht oder wie auch immer, halt filmerischer darstellt, als es tatsächlich war. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen mit reinfließt. Vor allem, weil man sieht auch an den Filmen zum Teil, dass es definitiv nicht hundertprozentig so abgelaufen sein kann, weil zum Teil auch so Hinweise auf bestimmte Elemente, die wir auch erfahren in unserer jetzigen Welt und so passieren, im Hintergrund. Und das heißt, also ich gehe davon aus, dass die Sequenzen, wie man sie da sieht, auch nicht hundertprozentig tatsächlich so in echt passiert sind, aber es zumindest so die Erinnerungen der Person sind, die sie so erlebt haben in ihrem jetzigen Zustand.
Ja. Ja,
also aber ich bin trotzdem bei dir, würde ich nochmal dazu sagen.
Verstehe aber komplett, was du sagst. Es ist halt so eine Art Gamble. Es ist so eine Art Risiko, glaube ich, dass so ein Entwicklerteam mit sowas eingeht, weil auf der Ebene, wie du es beschreibst, funktioniert es ja eigentlich, wenn man sich dann vorstellt, okay, das ist eine Teenagerin, ne? Und klar, also wir alle waren dramatisch als Teenager und Teenagerin, da passt das. So stellt man sich so eine Szene vor oder so halluziniert man so eine Szene. Aber dann, wenn du es dann eben spielst, jetzt als Rezipient, der jetzt eben nicht mehr Teenager ist, wenn man auf dieser Ebene dann bleiben will, und da war ich dann erstmal eine ganze Weile verharrt, dachte ich mir eben, och, also das nimmt völlig die Dramaturgie gerade für mich raus, weil ich eben nicht mehr diesen Bezug zu dieser Art von Storytelling habe. Und auf der anderen Seite, das muss ich auch noch quasi lobend ergänzen, gibt's Momente, und gerade im Writing in dem Spiel, von denen ich mir dachte, boah, das ist so echt, fühlt sich das an und so übertragbar auch jetzt noch auf unsere jetzt erwachsene Lebensrealität, wenn es nämlich dann immer wieder um die Momente geht, in denen unsere Protagonistin sich quasi bei Social Media einloggt und so ein bisschen vergleicht, wie ihre Kunst, die selbst auch Künstlerin, ankommt im Vergleich zur Kunst von der verstorbenen Freundin. Und dann sieht man, wie sie durch Kommentare scrollt, durch so eine Art Instagram. Und die Kommentare, die da zu lesen sind, das sind 1:1 Kommentare, wie man sie heute auch lesen würde. Völlig verletzende und gemeine Aussagen von Randos, die kein Mensch kennt, die da einfach ihre Meinung platt treten. Und auch eine Szene, die fand ich so gut gemacht, in der dann unsere Protagonistin zum Beispiel vergleicht die Followerzahlen von sich selbst bei ihrem Profil im Social Media mit der Verstorbenen und eben sieht, sie ist so hinterher. Und wenn sie ein neues Kunstwerk postet, dann verschwinden sogar Follower. Dann deabonnieren Leute, weil sie keinen Bock auf das Zeug haben, was sie da veröffentlicht. Und das fühlte sich echt an. Da dachte ich mir, wow, das ist so wirkungsvoll. Einfach nur erzählt mit diesen kurzen Erzählzeilen und dann eben den Blick auf das Handy. Das fühlte sich so echt und so wirkungsvoll an. Aber in scharfem Kontrast dazu stehen eben diese fast schon fiebertraumartigen Musikvideos, in denen dann so, ne, auf so Teenager-Poesie-Ebene über die Welt gesprochen wird.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Und dann interessiert mich jetzt noch, wie hast du die Textnachrichten wahrgenommen, also die Gespräche, die man geschrieben hat?
ich muss sagen, auch ebenso überwiegend die Textnachrichten fühlten sich authentisch an, wie auch die Social Media Kommentare. Die habe ich gerne gelesen, aber immer wenn Leute angefangen haben zu sprechen, dachte ich mir, oh.
Ja, da bin ich, glaube ich, auch bei dir, ja. Würde ich zustimmen, ja.
Naja, also das ist das. Ich glaube, das arbeitet das ganz gut heraus, dieses komische Ungleichgewicht von den Zwischensequenzen zu eben den anderen Momenten des Writings, die eben sehr gut sind. Was mir auch beim Spielen so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und was ich auch so ein bisschen schade fand, war, dass das alles ziemlich flott geht. Also das Spiel selbst, ich habe nochmal nachgeguckt und auch verglichen mit meinem eigenen Spielgeschwindigkeit, How Long to Beat gibt offiziell an, das Spiel sei in etwas mehr als 2 Stunden durchzuspielen. Ich habe also fast doppelt so lang gebraucht, auch unfreiwillig wegen einer Sache, über die wir noch sprechen werden. Und geschuldet dieser Kürze, finde ich, leidet auch so ein bisschen die Art und Weise darunter, wie das Spiel über eben Mobbing und mentale Krankheiten spricht, nämlich vor allem in Form von so einer Art Flashback. Das Spiel versetzt uns immer wieder in die Vergangenheit zurück oder in Szenen, in denen wir anstelle einer anderen Person Opfer werden von Mobbing, von Misshandlungen, von Übergriffigkeiten. Und das passiert so schnell durch diese Schlagdichter und durch diese Rückblenden, dass ich mir oft dachte, boah, das ist alles ein bisschen unvermittelt hier gerade. Also die Bilder selbst sind zwar manchmal echt eindringlich, aber das geht so schnell und so flott alles. Ich muss erstmal ein Gefühl für meine Figur entwickeln, bevor ich auch wirklich spüren kann, ne, was mir das Spiel eigentlich erzählen will über sie. Das ging mir alles zu flott. Wie war es denn für dich?
Kann ich verstehen. Ich habe, glaube ich, für meinen ersten Spieldurchlauf so 4 Stunden gebraucht, ja, ungefähr. Ja. Habe mir aber auch sehr viel Zeit für alles gelassen, beziehungsweise habe schon gesagt, habe mir alles ganz genau angeguckt. Aus meiner Perspektive fand ich es aber tatsächlich genau richtig von der Länge her für so ein Spiel, weil ich hab's ja jetzt auch schon 5 oder 6 Mal durchgespielt. Also ich plane von vornherein sowieso ein, das Spiel mehrmals zu spielen. Und dann eher was Knackigeres zu haben, was Kompakteres, finde ich dann ganz angenehm, was ich halt an einem Abend irgendwie einfach mal durchspielen kann. Finde ich schön. Und als du vorhin gesagt hast, die Szene, über die du noch sprechen willst, da will ich auch dazu sagen, ich weiß, glaube ich, auch schon genau, über welche Szene du sprechen willst, weil mir ging es genauso.
Furchtbar. Aber dazu kommen wir gleich. Wie stehst du denn dazu mit der Geschwindigkeit des Erzählens quasi? Also das ist natürlich jetzt besonders, weil du hast es mehrfach gespielt. Das heißt, du hast auf eine Weise die Spielzeit gestreckt und viel größer gemacht, als sie eigentlich ist. Aber ja. Wie ging's dir denn damit so? Also, kannst du das nachvollziehen, was ich da beschreibe, oder ist das, oder habe ich da Ansprüche, die so ein Spieler gar nicht erfüllen kann?
Ja, es ist auch eine gute Frage. Es fühlt sich sehr gequetscht an, fast schon, ja, würde ich auch sagen. Vor allem, wenn ich es jetzt mal mit den anderen Silent Hill-Titeln vergleiche, die natürlich deutlich länger gingen, die waren aber auch deutlich breiter gestreut oder hat sich alles ruhiger angefühlt. Ja. Und das war jetzt eher schon gehetzt. Gleichzeitig denke ich drüber nach, weil es gibt ja auch bestimmte Sequenzen in dem Spiel, in dem du tatsächlich mit Absicht gehetzt wirst. Ob das auch so ein bisschen miteinander irgendwie zu tun hat, dass sich das ganze Spiel halt einfach so anfühlt, dass es sich... Aber ich glaube nicht. Ich denke mal, sie haben sich einfach gedacht, sie wollen ein kurzes, kompaktes Spiel rausbringen und haben sich dann oder haben versucht, eben das meiste in diese kurze Zeit reinzupacken. Ja. Und es hätte wahrscheinlich davon profitiert, würde ich auch sagen, wenn man es ein bisschen länger gezogen hätte. Jetzt aber nicht mit unnötigen Passagen, sondern einfach alles ein bisschen entzerrt hätte.
Ja, ich, in meinen Augen eben um diese kurze Spielzeit zu erzielen und eben so eine komprimierte Spielerfahrung zu sein, stützt sich halt viel auf Klischees und Szenen, die wir alle schon mal gehört und gelesen und im schlimmsten Fall auch schon mal erlebt haben. Aber vor allem sind das so Popkultur-Klischees von so Mobbing-Vorfällen und Momenten in der Schule, in so einer Highschool, die da so passieren, damit eben das Erzähltempo hochgehalten werden kann. Und das ist halt immer das Doofe bei sowas oder beziehungsweise das Zweischneidige, wenn Klischees benutzt werden. Zum einen super praktisch, weil wir alle verstehen diese Klischees, wir kennen sie, deswegen sind es Klischees, sie müssen nicht mehr erklärt werden. werden. Auf der anderen Seite sind Klischees aber auch gerne verkürzend und auch nicht übertragbar auf individuelle Geschichten, wie sie hier ja zum Beispiel erzählt wird. Und damit saß ich dann am Ende davor und dachte mir, boah, also für dieses Thema, wenn ihr schon das konkret quasi ausfächern wollt mit der Geschichte von Anita und Maya und so weiter, ich glaube, da müsste man sich mehr Zeit nehmen, um dem auch gerecht zu werden. Aber ich möchte eben auch einräumen, bei dieser Kritik muss mitgedacht werden, deswegen habe ich es am Anfang auch gesagt, dass ich da ohnehin, also mich schon so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und da glaube ich dann eher auf der Seite bin von lieber ein bisschen längeres Spiel, aber dann auch ordentlich die Themen rahmen, als diese Klischees zu nutzen, um die Geschichte voranzutreiben.
Ja, ich stimme zu. Ich würde auch sagen, dass aber sich trotzdem noch mehr im Spiel versteckt bei näherem Hinsehen.
Das stimmt. Das stimmt, da können wir jetzt leider an der Stelle nicht so super tief rein, ist auch gar nicht so, also im Detail ist es auch gar nicht so relevant, aber was man auf jeden Fall sagen kann zu dem wichtigen Punkt, den du sagst, die Geschichte wird nach hinten raus, sage ich mal, also besser. Also es werden da ein paar Twists und Wendungen aufgemacht, die Geschichte auch plötzlich komplexer macht, aber wenn man es eben anfängt zu spielen und auch wirklich am Ball bleiben möchte, weiß man das natürlich noch nicht und denkt sich, naja, also da hätte ich auch Highschool-Film gucken können, um die Szenen zu sehen, weißt du? Also das war so, nach hinten raus gewinnt es, was das angeht, aber dahin muss man halt erstmal kommen. Vor allem, weil sich dazwischen eine Spielsequenz schiebt, die wir alle eigentlich nicht gebraucht hätten, Sina.
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist das vielleicht ein Aspekt, den ich ein bisschen schade fand, aber auch rein einfach der Kürze oder weiß ich nicht, budgettechnisch verstehen kann, dass hier im Gegensatz zu den anderen Silent Hill-Spielen hast du nicht Gegner, die du bekämpfen musst und die dann auch sterben und du dich in Ruhe danach umgucken kannst in der Location, wie ich sonst eigentlich bei Silent Hill immer mache, sondern du hast eigentlich quasi durchgehend deine Ruhe. Es gibt nur bestimmte Passagen, in denen du von einem Gegner verfolgt wirst und vor dem entkommen musst. Und ich denke mal, auf diese Passage hast du dich auch bezogen, weil in der letzten dieser Passagen, die man spielen muss, da habe ich zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich den Controller aus der Hand lege und aufhöre zu spielen, weil ich wirklich so frustriert war, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich kämpfe einfach lieber gegen Gegner und weiß, dass sie dann irgendwann ich meine Ruhe habe und mir alles in Ruhe anschauen kann und nicht, dass ich die ganze Zeit von jemandem verfolgt werde, weil ich will mich auch umgucken. Wenn ich mich dann mal umgeguckt habe, dann habe ich mir gedacht, oh, wie toll sieht's denn hier aus und oh, da oben ist ja auch noch ein Detail und oh, was ist denn da hinten in der Ecke? Aber dafür hatte ich überhaupt keine Zeit, weil ich die ganze Zeit nur wegrennen musste und das fand ich schade und nervig.
Furchtbar. Also dieses Monster, muss man auch gar nicht näher erklären, läuft aufrecht, ist gruselig, hat metaphorisch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun, ist aber für diesen Punkt völlig egal. Das taucht in vordefinierten Abschnitten des Spiels auf, dann wird auch allen klar, okay, jetzt ist wieder so eine Szene und dann muss man tatsächlich vor dem Vieh davonrennen. Und das passiert an unterschiedlichen Stellen in dem Spiel und es funktioniert im Grunde so, und das ist ja erstmal eine ganz schön große Aufgabe fürs Entwicklerteam, man läuft davon, oft durch so labyrinthartige Abschnitte des Hochhauses vollgestellt mit Regalen und all dem Kram. Man muss im Rennen quasi herausfinden, wo man langlaufen muss. Und die Herausforderung, die ich jetzt angesprochen habe, liegt eben fürs Entwicklerteam darin, durch vor allem so Beleuchtung anzuzeigen, wo geht es denn weiter? Weil es gibt auch falsche Wege, Wege, wo das Monster einem dann den Weg abschneidet und dann ist man natürlich sofort tot bei Berührung. Aber diese Wege zu erkennen und den Weg zu finden, das hat bei mir also erstaunlich häufig gut geklappt. Das heißt, Chapeau ans Entwicklerteam, falls sie zuhören. Das ist erstmal gar nicht so einfach, aber oft genug auch hat es nicht geklappt. Und dann dachte ich mir in diesen Momenten wirklich, weil es auch genau wie du gesagt hast, zum Ende hin für mich auch echt schwierig wurde, warum? Warum muss es das jetzt hier drin geben? Weil das nimmt so das Tempo raus, wenn man da so oft dran scheitert. Das killt das Pacing, das sorgt für eine Frustration, die völlig meine Empathie verdrängt, die ich vielleicht gerade für die Figuren entwickelt habe, weil ich mir nur noch denke, du Scheißspiel, ich will nicht mehr weiterspielen und gleichzeitig will ich weiterspielen, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Aber das ist so ein Zwangmoment, furchtbar. Da ist das Spiel wieder an den Punkt gekommen, wo es sich gedacht hat, ach stimmt ja, ich bin ja ein Spiel, wir brauchen ja noch einen Gegner oder was. Und dann kommt dieses Vieh und dann bringt dieses Monster-Ding auch noch, und das möchte ich auch immer unterstreichen, auf die billigste Art und Weise Horror in dieses Spiel, weil, also Es kreischt, es schreit, die Musik dreht auf, es wird das Gefühl gegeben von höchste Eisenbahn, größte Panik, absolute Bedrängnis, wo ich dann davor sitze und emotional Angst habe und gestresst bin, aber intellektuell mir denke, ey, das ist wie ein Jumpscare. Ich kann nicht mal, also das ist quasi unfaires Anzapfen meiner Emotionen. Das ist hier eine Panikmache, einfach nur damit ich Angst habe, aber das hat nichts mit gutem Game Design zu tun, sondern das ist einfach nur Panik. Das ist einfach so, Sina, es ist so, wie wenn ich bei dir im Gebäude einen Feueralarm drücke, dann hast du auch Panik und dann wirst du nicht sagen, mein Gott, Dumb Shot, der nächste Hitchcock, ich kann's nicht fassen, wie er hier für Spannung sorgt. Nee, ich hab einmal den Feueralarm betätigt und du kriegst Panik und rennst raus. Aber das ist hier genau das Gleiche. Das Spiel drückt die am einfachsten zu erreichenden Knöpfe und killt damit das eigene Pacing. Ich fand das so schlimm. Also wirklich, ach, Sina.
Ja, hast du gut zusammengefasst. Mir ging es zumindest beim letzten Kampf genauso, bis ich auch irgendwann realisiert habe, als ich dann ein paar Mal gemacht habe und mir dann auch alles irgendwann völlig egal war, weil ich mir dachte, ich sterbe ja sowieso gleich wieder wahrscheinlich, habe ich realisiert, dass ich tatsächlich aber auch, obwohl die ganze Zeit der Feueralarm losgeht, ob ich tatsächlich doch auch ein bisschen mehr Zeit habe, als ich dachte. Also du hast ja tatsächlich zumindest über den Controller bekommst du auch hörbar Hinweise, wenn sich das Monster dir nähert. Das heißt, auch wenn du vor einer verschlossenen oder einer geschlossenen Tür stehst, weißt du potenziell, ob das Monster dahinter sich befindet oder nicht, weil dein Controller wird einfach lauter. Dann weißt du schon, okay, ich gehe gar nicht zu der Tür rein, sondern ich gehe lieber mal einen Kreis außen rum. Weil im Grunde ist alles ein großer Kreislauf und du kannst allem irgendwie aus dem Weg gehen, nur wenn dich das Monster halt doch einmal berührt, dann bist du sofort tot und musst alles nochmal machen. Und das war halt so super nervig. Und vor allem, weil du gerade beim letzten Kampf halt auch überhaupt erstmal rausfinden musst, was du überhaupt tun musst und so. Also während du schon wegrennst und ein Monster dich verfolgt, musst du erstmal rausfinden, was muss ich tun und wo muss ich dann hin. Und das alles mit dieser Geräuschkulisse war auf jeden Fall anstrengend und hat mir auch nach dem, also wenn ich es beim ersten Mal einfach geschafft hätte, wäre es für mich okay gewesen. Aber dadurch, dass ich das wirklich, ich glaube, 4 oder 5 Mal gemacht habe, war ich einfach auch nur so genervt davon und habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt, weiterzuspielen. Und das ist so schade, weil danach, gerade was die Geschichte angeht, finde ich das letzte Kapitel, was danach kommt, den Abschnitt einfach sehr gut und sehr wichtig. Aber da muss man sich halt erstmal dadurch kämpfen, durch diese Passage. Aber die vorherigen Wegrennpassagen, muss ich sagen, ich bin grundsätzlich nicht so ein Freund von solchen Passagen. Die fand ich aber okay, weil du hast vorhin auch schon gesagt, die sind ganz gut vom Licht her und Co. geleitet und ich fand sie auch ein Ticken abwechslungsreich. Also es war nicht einfach nur stupid, dass ich renne vom Monster weg, sondern manchmal musste man auch ein bisschen nachdenken, oh, es kommt wahrscheinlich daher, dann renne ich doch lieber mal im Kreis rum etc. Also es war schon, fand ich okay und auch nicht zu lang. Aber die letzte, die hätte man sich echt sparen können. Aber ja.
Immerhin, eine Sache hat mich sehr gefreut und fast so sehr, dass es das wieder aufgefangen hat. Und zwar, ich habe ja hier in der Vergangenheit immer mal wieder gewettert, dass ich unzufrieden damit bin, wie viele Spiele sich auf den klassischen Game-Over-Bildschirm stützen, als wären wir immer noch in irgendeiner ekligen Arcade-Halle in den 80ern oder so gefangen. Ja, Entschuldigung, das Bild vor Augen. Ich habe schlechte Arcade-Erfahrungen im Italienurlaub gemacht. Jedenfalls.
Ich auch.
Ach Gott, aber waren wir derselben?
Ich würde sie als gute betiteln.
Naja, also es waren auch schöne Momente dabei, aber ich dachte da gerade, naja, ist anderer Podcast. Ja. Jedenfalls, und was mich immer so nervt, also ist ein starkes Wort, aber im Grunde ist es richtig, wenn dann Spiele so, sich so viel bemühen darum, eine immersive Atmosphäre aufzubauen, man ist wirklich drin und denkt sich, boah, es ist eigentlich mein Leben schon vergessen mit Dumb Shot, ich bin jetzt hier Lord Richard oder was. Und dann stirbt aber Lord Richard und dann heißt es Game Over, Checkpoint laden, denke ich mir, ja, vielen Dank, jetzt Kinofilm vorbei und das ist jetzt wieder gebrochene Atmosphäre. Und Silent Hill Shot Message hat sich hier was einfallen lassen. Es ist was Kleines, aber das illustriert schön, wie man mit einer kleinen Idee so viel auffangen kann. Und zwar, wenn man stirbt, wenn man erwischt wird von diesem Monster, gibt es einen ganz kurzen Ladebildschirm und dann erwacht quasi Anita an der Stelle, an der man zuletzt, also wo diese Sequenz begonnen hat, oft in irgendeinem Raum auf dem Boden und kommt zu sich und sagt dann sowas wie, what the fuck, was war das denn gerade? Also was ist denn hier los? Jetzt bin ich schon wieder in diesem Raum und das reicht vollkommen, um dramaturgisch diese schlimmen Try-and-Error-Passagen aufzufangen und zu sagen, okay, wir wir anerkennen, dass du gerade gestorben bist und betten das mit dem Minimum an dem, was wir machen könnten, in die Dramaturgie ein, indem wir die Figur sagen lassen, das kann doch gar nicht sein, ich bin doch gerade gestorben, jetzt bin ich wieder hier, okay, wir versuchen es nochmal. Ganz toll, das rettet ganz viel.
Bin ich auch bei dir. Ich fand's schön, weil sie sagt irgendwie, mir, ich habe es ja schon gesagt, ich musste den letzten Kampf irgendwie 4-mal oder so machen. Ja. Und sie hatte irgendwie 3 oder 4-mal, glaube ich, sogar tatsächlich, oder nee, ich glaube, 3-mal oder was, hat sie was gesagt, sich drüber aufgeregt, wie ich auch. Und irgendwann war ich dann aber einfach so genervt davon, dass ich innerlich nichts mehr gesagt habe, auch nichts mehr gedacht habe, sondern einfach, okay, ich mach den Scheiß jetzt nochmal so ungefähr, nichts mehr gesagt. Und dann hat sie auch nichts mehr gesagt. Da habe ich mir gedacht, dir geht's ähnlich wie mir. Das finde ich ganz schön.
Ja, das war ganz schön, da war ich froh drum. Ja, und das war etwas, was mich wirklich, also mit diesen Verfolgersequenzen, das fand ich ganz furchtbar. Und dann, wie gesagt, plätscherte das so für mich so hin und hangelte sich immer dann von unangenehmer Zwischensequenz zu unangenehmer Zwischensequenz, hab's ja schon beschrieben, warum, und dann diese doofen Verfolgungsjagden. Am Ende, klar, jetzt ohne das jetzt hier zu spoilern, gibt es dann so eine Ausfächerung der Geschichte und dann kommen noch mal ein paar neue Aspekte rein, die ein oder andere überraschende Wendung. Aber ich saß dann schon so ein bisschen davor und dachte mir, ich bin mir nicht sicher, ob sich der Weg bis hierher gelohnt hat, weil also so viel Nerv und so viel unangenehme Momente in Zwischensequenzen und dieses unangenehme Gefühl in der Magengegend, dass hier ein für mich wichtiges Thema so schnell und klischeeweise verhandelt wird, da ging ich aus dem Spiel so ein bisschen unbefriedigt hinaus. Das war so mein Fazit erstmal.
Ja, das finde ich schade und kann ich auch nachvollziehen. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen positiv gestimmter als Silent Hill-Fan, der hauptsächlich von Silent Hill-Fans, die negativ gestimmter umgeben sind, ist. Ich war tatsächlich aber positiv gestimmt am Ende vom Spiel. Ich habe erst drüber nachgedacht, ob ich es ein bisschen zu, wir hatten es auch vorhin schon zu offensichtlich oder fast nicht plump, ist viel zu, es ist nicht richtig, ja, aber ja, auf jeden Fall sehr klar, im Gegensatz eben auch zu den anderen Silent Hill-Titeln, ob ich das irgendwie blöd fand. Und ich finde es eigentlich nicht blöd, weil ich finde es schön, dass The Short Message ganz klar, wie der Titel ja auch sagt, einfach eine kurze Message rüberbringen will. Also er ist dem, das Spiel ist sich in dem Titel treu geblieben, weil die Message ist klar, das wird von Anfang bis Ende transportiert. Am Ende noch stärker, finde ich, als am Anfang. Ja. Und ich finde es gut, dass es so klar und deutlich mit einer klaren Message auch aus dem Spiel rausgeht. Und anders, wenn es jetzt bei anderen Silent Hill-Titeln so gewesen wären, die ja nicht ganz so klar sind, die auch unterschiedliche Enden haben beispielsweise, da ist es eigentlich ganz angenehm, finde ich, dass das Spiel so deutliche Worte spricht und findet quasi. Und wie vorhin auch schon gesagt, wenn ich jetzt oder nachdem ich jetzt auch noch deutlich mehr Zeit mit dem Spiel verbracht habe, steckt auch noch deutlich mehr in dem Spiel, als ich mir nach dem ersten Spieldurchlauf gedacht habe. Also ich war erst gestimmt mit, ja, ist ein ganz gutes Spiel. Ich habe jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass es ein Silent Hill-Spiel ist, aber es war ganz gut, keine schlecht verbrachte Zeit. Aber je mehr Zeit ich jetzt mit dem Spiel verbringe, umso umso froher bin ich, dass es das Spiel gibt. Und sehe, dass da sich Leute tatsächlich schon Gedanken gemacht haben und viel Arbeit reingesteckt haben. Also, und ich hatte am Anfang einen ganz klaren Gedankengang, wie die Geschichte abgelaufen ist. Und jetzt von Spieldurchlauf zu Spieldurchlauf kamen bei mir noch so viel mehr Fragen auf, dass ich mittlerweile in meinem Kopf sogar 2 oder 3 Theorien gerade habe, von denen ich mir unsicher bin und die tatsächlich sehr unterschiedlich sind, auch was die Geschichte angeht, wo ich mir gerade noch nicht sicher bin, was ist denn eigentlich die richtige? Oder gibt's die richtige? Oder ist es mit Absicht wirklich diesmal so offen gehalten? Beim zweiten Gedankengang eben, aber auf der Oberfläche halt eher ein bisschen klarer.
Wenn wir von hier aus das mal vielleicht jetzt auf so eine etwas größere Ebene namens Silent Hill das Franchise heben. Mal eine Frage an dich, die ist so ein bisschen spitzfindig, aber ich frage mich auch so ein bisschen beim Zuhören selbst tatsächlich. Wenn du jetzt so ein bisschen Selbstreflexion magst, hast du das Gefühl, bei deiner Meinung über dieses Spiel spielt auch so ein bisschen mit rein, dass du jetzt als Silent Hill Fan ganz schön lange auf eine Durststrecke unterwegs warst. Ich habe das mir hier nochmal vor Augen geführt. Also der letzte große Main Entry, ne, großes Spiel der Reihe war 2012 Silent Hill Downpour. 2014, 2015, dann gab es nochmal PT. Ne, kennen wir alle. Und dann eine ganze Weile nichts mehr. Jetzt hatten wir 2023 Silent Hill Ascension. Um Gottes Willen, der Start von dieser mehrteiligen Miniserie. Ganz kurioses Ding. Entwickelt von Genvid Entertainment Bad Robot Games. Die kennt man als Bad Robot, als Produktion für TV-Serien. Die haben aber auch eine Games-Sparte mittlerweile. Und Behavior Interactive, die haben Dead by Daylight zum Beispiel gemacht. Und das war so eine Miniserie, in der in verschiedenen Episoden Silent Hill-Geschichten erzählt wurden. Und der Kniff war, als Zuschauer, Zuschauerin konnte man quasi über so einem Twitch-Stream zuschauen und dann mitentscheiden, wie es an bestimmten Stellen weitergehen soll. Und der Twist, der diabolische war, dafür musste man Influence Points, dieses glaube ich, einsetzen. Und diese Influence Points, die konnte man verdienen durch eben Schauen der Miniserie, aber vor allem durch Geld. Man konnte einen Season Pass kaufen, man konnte auch echt Geld einfach eingeben, einsetzen und sich dann diese Influence Points kaufen. Und je mehr Influence Points man für eine Entscheidung zum Beispiel benutzt hat, desto mehr Gewicht hatte die eigene Entscheidung, wie es denn weitergehen soll. Das war also in meinen Augen ein furchtbar gescheitertes Experiment. Es gab auch einen Chat während dieser Ausstrahlung der einzelnen Episoden, der musste dann deaktiviert werden, weil eigentlich sollte der Chat unmoderiert bleiben, ne, als großes soziales Experiment, aber man kann sich schon vorstellen, was passiert, wenn man einen unmoderierten Chat ins Internet gibt, zwar alles furchtbar, also komplett vor die Wand gefahren und jetzt erschien eben Silent Hill Short Message. Frage nochmal zur Erinnerung, hast du das Gefühl, es liegt daran, an den letzten Jahren und wo es für dich als Silent Hill Fan jetzt nur wenig zum Spielen gab?
Also bei Silent Hill Ascension bin ich auch voll bei dir, da stimme ich dir zu, kurz vielleicht nochmal dazu. Bin eigentlich positiv reingestimmt, weil so die Grundidee von Silent Hill Ascension finde ich eigentlich ganz spannend, dass quasi alle von überall auf der Welt gemeinsam Entscheidungen treffen und man gemeinsam sich eine Geschichte formt, die wir dann erleben und so. Das fand ich ganz cool, die Idee, aber die Umsetzung hast du schon genug ausgeführt, bin ich auch kein Fan von, leider. Und zu Silent Hill allgemein würde ich sagen, oder ich glaube, da habe ich alle Phasen der Trauer hinter mir gelassen in den letzten Jahren, wenn man es so ausdrücken kann, und bin mittlerweile auch, ich find's okay, oder ich bin an einem Stadium angekommen vor ein paar Jahren, an dem ich mir denke, es ist okay, wenn keine neuen Silent Hill-Titel mehr kommen. Gerade weil es gibt so super viele Indie-Spiele mittlerweile, auch gerade im Horrorbereich, und ich finde vor allem der Horrorbereich profitiert von Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern und unterschiedlichen neuen Ideen und Gimmicks, die ich vielleicht so noch nicht gesehen habe und dementsprechend nicht erwarte. Also das ist ja prädestiniert, um Horrorspiele zu machen von unterschiedlichen Menschen mit kreativen Ideen. Und dementsprechend, ich brauche keine neuen Silent Hill-Spiele mittlerweile mehr, weil ich bin sehr zufrieden und völlig überwältigt mit sowieso den ganzen anderen Spielen, die ich noch auf meinem Stapel habe. Das heißt, deswegen bin ich in so einem, ich freue mich, dass sich was tut, Position, bin ich jetzt mittlerweile reingerutscht. Das heißt, ich bin froh, dass viele Spiele jetzt angekündigt wurden, auch Silent Hill 2 Remake, bin ich gespannt drauf. Wenn ich es nicht gut finde, finde ich es auch nicht so schlimm, weil das Originale nimmt mir auch keiner weg. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es gut wird. Einerseits für mich persönlich, weil ich würde mich halt natürlich freuen, weil es mein Lieblingsspiel ist. Aber andererseits auch, weil natürlich eine neue Generation an Menschen so mal ein bisschen in die Reihe einsteigen kann, weil die ja sonst doch recht schwer zugänglich ist. Und genauso denke ich auch über Silent Hill The Short Message. Ich finde es an sich schon mal gut, dass es kostenlos, beziehungsweise in Deutschland halt über PS Plus erhältlich ist, was ja schon mal ein guter Einstieg ist. Oder es setzt auch schon mal eine gute Message, dass Silent Hill gerne möchte, dass viele Leute das spielen, was ich schön finde. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es das gibt. Und ich selbst fand das Spiel, wie gesagt, ja auch ganz gut und sogar pro Spieldurchlauf immer noch mal besser. Das heißt, ich war sogar positiv überrascht und bin jetzt auch positiv gestimmt zu den restlichen Teilen, die noch kommen. Also, wenn's nichts wird, dann habe ich immer noch die alten tollen Teile und gleichermaßen andere gute Titel, die nichts mit Silent Hill am Hut haben. Wenn's gut wird, dann freue ich mich.
Das ist echt eine interessante Perspektive, dieses, naja, so sehr braucht diese Horrorwelt das Franchise gar nicht mehr. Ich selbst habe ja ein bisschen anderen Zugang, auch chronologisch, zu diesem Franchise. An der Stelle gebe ich es einfach mal zu. Ich habe das Gefühl, das ist eine ähnlich provokante Aussage, wie zu sagen, Star Wars Episode 1, fantastisches Meisterwerk der Filmgeschichte. Und zwar war mein erstes Silent Hill tatsächlich, Sina, du wirst es schon ahnen, Silent Hill The Room.
Ja!
Das ist das wir sind die beiden von Vieren auf der Welt, die es besonders mögen. Ich habe schon gelesen, ganz viele finden es furchtbar, aber naja. Das erschien 2004. Und für meinen Punkt aber ist das doch wichtig, weil 2004 war auch zumindest in meinem Leben, da war ich in der 8. Klasse oder was, eine Welt noch, in der man eben tatsächlich noch in den Elektronikhandel ging und sich dann dort ein neues Spiel gekauft hat. Da hatte ich noch kein ausreichendes Internet, um mir Spiele runterzuladen, geschweige denn die Fülle an Auswahl an Spielen, die so leicht zugänglich ist wie heute über Steam. Und da war es für mich quasi immer noch so ein bisschen wie 5 oder was Jahre davor, als das erste Silent Hill erschienen ist, um Gottes Willen, noch länger sogar, wo ich mir dachte, oi, sowas wie Silent Hill habe ich noch nie erlebt, was ich hier spiele, ist völlig abgefahren, krass, Gott sei Dank gibt's Silent Hill. Und jetzt aber, heute, wir sind im Jahr 2024, du hast schon vollkommen richtig gesagt und wir haben es auch anfangs schon mal anklingen lassen, als ich dich vorgestellt habe, es erscheinen so viele Horrorspiele und nicht einfach nur viele, sondern auch so viele gute. Und mein Eindruck ist, Horrorgenre gehört zu den experimentierfreudigsten, die es da draußen überhaupt gibt, gerade in der Indie-Welt, so viel hochwertigen Kram. Ich habe letztens erst, das ist, klingt jetzt so nach einem schlechten Beispiel, aber ist es nicht, habe letztens erst entdeckt, es gibt ein Spiel namens, um Gottes Willen, Buckshot Roulette, da geht es darum, gegen so eine Art Drogendealer in einem osteuropäischen Keller russisch Roulette mit einer Schrotflinte zu spielen. Also fantastisch.
Das ist richtig gut. Das habe ich auch gespielt.
Ich hab's jetzt gekürzt wiedergegeben, deswegen kommt der Punkt vielleicht nicht so rüber. Aber es gibt ganz viele, also so viele interessante Spiele, die eben eigene Ideen finden, dass man sich wirklich fragen könnte, naja, Silent Hill, wofür brauchen wir dich noch? Es gibt eine Sache, die hat Silent Hill im Gegensatz zu all diesen anderen Spielen, und zwar nicht etwa den Fokus, könnte man an der Stelle auch nochmal denken, auf hier so psychologischen Horror und komische Traumtheorien und bla, das gibt's mittlerweile auch genug, sondern das ist der Name. Also Silent Hill hat halt als Name immer noch Gewicht und man hat es damals gesehen bei PT, als ja auch klar war, das spielt in diesem Universum und PT selbst war natürlich auch nochmal eine fantastische Demo von der Idee her. Das hatte richtig Einfluss. Also ich habe gelesen, Layers of Fear, was wir alle bestimmt kennen, 2016 erschienen ist, das wurde als direkte Inspiration von PT überhaupt entwickelt. Also dieses wirklich tolle Horrorspiel ist ein Erbe von dieser zündenden Idee, die PT hatte, indem es gesagt hat, hey, lass uns doch einfach mal durch den kleinen komprimierten Raum durchgehen und pro Durchgang Dinge variieren und verändern und so langsam eine Art von Horror entfalten, die man bis dato auch noch nicht oft gesehen hat. Und da merkte man den Einfluss von diesem Franchise durchaus, weil ja auch namhafte Leute dahinter steckten und so weiter und so fort. Aber heute, wenn ich mir heute überlege, Silent Hill, ich wüsste nicht, warum es dieses Franchise eigentlich noch brauchen sollte, von Fanservice quasi mal abgesehen.
Ja, also ich empfinde es auch so, PT hat so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, hat sein eigenes Genre schon fast gegründet, ja, im Horrorspielbereich. Und ich habe auch all diese Spiele, gerade Layers of Fear, ich fand das richtig, richtig gut. Ich habe das schon in der Alpha oder wie auch immer gespielt. Und ich habe mich so richtig auf das vollständige Spiel gefreut. Und in diesem Zeitraum in den letzten Jahren kamen so, so viele Spiele raus, die mit ähnlichen Inhalten, mit ähnlichen Geschichten und ähnlichem Gameplay waren. Und ich mochte die auch alle und ich mag die auch immer noch. Aber ich bin halt sehr übersättigt auch. Und dementsprechend, das hatte ich am Anfang auch gemeint, reiht sich so sein Till the Short Message da so ein bisschen auch ein. Von der Präsentation und der Geschichte, den Inhalten her, ist nicht das erste Mal, dass ich mich mit den Themen auseinandergesetzt habe. Mhm. Gleichzeitig finde ich es aber wirklich trotzdem, ist gut und respektvoll damit umgegangen, was ich gut finde und was auch nicht immer der Fall ist, leider bei solchen Spielen. Ja. Und ich würde auch ganz klar sagen, was jetzt, um es vielleicht nochmal auf Silent Hill The Short Message zu beziehen, was mir da halt aufgefallen ist, ist auch die Musik. Also Akira Yamaoka, der auch schon bei den ersten Silent Hill Teilen dabei war, der hat hier auch wieder mitgewirkt. Und ich fand gerade das Sounddesign als auch die Musikstücke ins Spiel, die fand ich schon sehr einzigartig. Also da habe ich schon Silent Hill quasi wiedererkannt, ja, würde ich sagen. Ja. Gleichzeitig, wir hatten es schon, gibt's viele gute Indie-Spiele, die auch eben die durch oder Nee, anders angefangen. Silent Hill an sich existiert ja auch nicht, hat nicht was komplett Neues geschaffen, sondern hat sich ja auch an unterschiedlichen Stellen inspirieren lassen. Und gleichzeitig aus dieser Inspiration und anderen Spielen entstehen halt mittlerweile so viele andere Projekte und Spiele, wie über die ich mich auch freue und die sowieso mein ganzes Spielregal schon gefüllt haben. Da hat sich das jetzt halt mit dazu eingereiht.
Was Silent Hill natürlich noch hat, das habe ich jetzt nur so halb angesprochen, aber das spielt gleich nochmal eine Rolle für eines der kommenden Silent Hill-Spiele irgendwann mal. Und zwar hat es eine ausdefinierte Welt, die jetzt schon seit über, also 20 Jahren quasi, beschrieben und geformt wird. Nicht alles, was da so passiert, ist loregetreu, ne? Da gibt auch wieder so Dinge, die dann wieder verabschiedet wurden, aber es ist eine Welt, in der man sich was vorstellen kann. Und deswegen, Sina, bin ich ganz neugierig auf dieses Silent Hill Townfall. Da soll es ja dieses Jahr neue Infos zu geben. Das wird entwickelt, und jetzt kommt gleich der große Knaller, warum es mich so neugierig macht, von No Code, ein Entwicklerteam, ich glaube aus Schottland, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Die haben in der Vergangenheit Stories Untold und Observation gemacht, könnte man kennen, aber vielleicht auch nicht. Ist nur am Rande so in der Gruselwelt verankert. Und die machen gemeinsam mit dem Publisher Annapurna den Auftakt quasi für ein Experiment, was ich hochfaszinierend finde. Und zwar ist die Idee, dass unter quasi Stabsleitung von Annapurna verschiedene Entwicklerstudios nach und nach quasi Minispiele, aber jetzt nicht im übertragenen Sinn, wie wir es kennen hier von Pokémon Stadium, die kleinen, weiß ich nicht, Schiggis müssen eine Blume gießen, sondern Minispiele, kleine Spiele, die alle so einen eigenen Spin auf die Silent Hill Welt finden. Und No Code wird damit anfangen, und das finde ich natürlich interessant, dass man quasi sagt, okay, es gibt diese ausdefinierte Welt und die hat schon bestimmte Regeln etabliert, und jetzt kommen da die kreativen Köpfe zusammen und liefern dann nach und nach quasi eine eigene Interpretation, eine eigene Spielart dazu ab. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Netflix-Experiment, verantwortet von Guillermo del Toro, der ja auch, glaube ich, in irgendeiner Netflix-Reihe mal verschiedene Regisseure, Directors eingeladen hat und gesagt hat, hey, macht mal so Mini-Episoden zu Monstern, die ich irgendwie selber erfunden oder mitgeprägt habe. Und das war auch ein interessantes Experiment. Und da bin ich gespannt drauf, Sina. Wie stehst du zu Silent Hill Townfall und was da noch so alles passieren soll?
Da bin ich auf jeden Fall von den ganzen Ankündigungen auch am meisten gespannt drauf. Da bin ich komplett bei dir, gerade wegen No Code, weil ich Stories Untold richtig, richtig gut fand.
Ja.
Deswegen da, also auch was dann danach noch kommt, da habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, außer No Code weiß man auch noch nicht, wer danach folgt, oder? Ja.
Nee.
Deswegen, da bin ich am meisten gespannt drauf. Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf Silent Hill F oder wie auch immer man es dann ausspricht.
Ja.
Das sieht auch interessant aus, weil das mal mehr ein japanisches Setting hat, anders als jetzt die ehemaligen Silent Hill-Titel. Das heißt, aber trotzdem am meisten und am interessantesten aussehen, vor allem, weil man auch noch so wenig erfahren hat bisher aus den Trailern, ist auf jeden Fall Townfall. Da habe ich mir auch schon ganz viele Videos zu angeschaut, die den Trailer Frame für Frame auseinandernehmen, was man da so zum Teil in den Walkie-Talkies oder was das für Bildschirme waren, sieht. Fand ich super interessant. Also da bin ich richtig gespannt drauf. Auf das Silent Hill 2 Remake, das würde ich mal ganz hinten anstellen, weil grundsätzlich kenne ich das Spiel ja schon. Dementsprechend interessieren mich die anderen mehr auf jeden Fall doch.
Ja.
Aber ich freue mich. Es sind gute hier Zeichen am Silent Hill Himmel auf jeden Fall.
Ja, Silent Hill F, weil du es gerade gesagt hast, um auch das kurz vorzustellen, auch das ist eines der angekündigten Spiele. Das wird entwickelt von Neobards Entertainment. Und die haben federführend, der jetzt auch dieses Mal wieder dabei ist, unter, oh Gott, hoffentlich ist das ein L, ich bin mir gerade nicht sicher, L Yang? Oder Ai Yang. Das tut mir leid. Also, Herr Yang, der hat bei Neobards Entertainment in der Vergangenheit mitentwickelt, was ich direkt schon wieder scheiße finde in dem Kontext, Resident Evil Resistance.
Ja.
Und das ist ja das Letzte, was man möchte. Also, Entschuldigung, um Gottes Willen, nichts. Also, ich habe es kaum gespielt, das meine ich gar nicht, sondern man will ja nicht Resident Evil Einflüsse in einem Silent Hill haben. Das ist ja quasi, das ist wie na, was nehmen wir denn? Das ist wie Zwergen und Elfen. Das ist wie Shiggy und Klumanda. Das ist wie ein Sonntag und ein Montag. Die stoßen sich auf natürliche Art und Weise voneinander ab. Das gehört nicht zusammen. Und jetzt bringt man das zusammen. Ich möcht's nicht. Ich möcht's nicht. Auch der Trailer, Sina, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist, dass ich mittlerweile so völlig wie nennt man das denn? Also schon so verroht bin. Der Trailer zeigt von Silent Hill F, Teaser muss man eigentlich sagen, unter anderem, das ist so das Hauptmotiv, eine Frau im Blumenkostüm, grob beschrieben, in einer Wiese sitzen und das Gesicht ist nicht erkennbar, weil der Blumenhut quasi in ihr Gesicht reinragt und dann zoomt die Kamera an sie ran und dann, kurz bevor sie in die Kamera schauen kann, fällt ihr Gesicht wie so ein Lappen ab. Und ich saß davor und dachte mir, boah.
Das ist ja die komplett entgegengesetzte Reaktion.
Ja, wirklich so, ja, also ich weiß nicht, vor 10 Jahren wahrscheinlich hätte ich gedacht, um Gottes Willen, die Polizei wird klopfen, wenn ich das installiere, aber heute war das so.
Boah. Oh, ich fand, das sah so wunderschön aus, diese Kombination gut aus, ne? Aus ekligen Fleischlappen und Blumen im Wasser. Ich weiß nicht, ich war wirklich sehr angetan. Also ich fand es richtig, richtig gut.
Ja, hab dann auch direkt im Kommentarbereich, das fand ich dann wieder toll gelesen, haben dann schon die ersten Leute geschrieben, ja, diese Blumen, das sind offenbar welche, die wachsen auf Leichen in Japan, keine Ahnung. Was kann das wohl bedeuten? Ja, also auch neugierig, aber es ist halt einfach, da sind wir, glaube ich, haben wir auch unterschiedliche Sozialisierungen, du und ich. Japan ist halt jetzt für mich auch kein Sehnsuchtsort, wo ich mir denke, boah, das ist schon interessant und toll und spannende Kultur. Mhm. Also, ne, würde da gern mal hinfliegen und so, kein Problem. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt zu den Menschen gehöre, die diese Kultur da so faszinierend finden, dass ich da direkt vom Stuhl falle, wenn ich da was mit Kirschblüten sehe.
Kann ich auch nachvollziehen. Ich mag das Setting einfach. Ich finde es irgendwie gerade die Kombi aus schön und Horror mag ich einfach gern. Und das passt gut zusammen. Was mir aber gerade zu der Szene noch einfällt, da war doch, glaube ich, auch, doch, auf jeden Fall, da hat auf jeden Fall meine Trypophobie eingesetzt, weil in den Händen oder irgendwo auf jeden Fall ganz viele Löcher oder so waren, glaube ich, reinkamen. Oder Hubbel, Bobbel, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das auch super eklig auf einmal. Also super schön, gruselig und ekelhaft. Also deswegen hat es mir sehr gut gefallen.
Ja. Ich frage dann nochmal jetzt, also das sind so die Projekte, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, die so in aktuell passiert sind, beziehungsweise in Zukunft noch zu erwarten. Und Silent Hill 2 Remake hat es ja schon zu Beginn angesprochen. Ich frage jetzt nochmal, so quasi als Krönung dieser Unterhaltung. Also was erhoffst du denn dir jetzt eigentlich noch im Jahr 2024 und kommende Jahre von diesem Franchise? Wir haben ja schon festgehalten, ne, rein jetzt quasi pragmatisch gedacht, naja, es gibt mittlerweile so viel Kram da draußen, also vor allem in der Horrorwelt, es besteht kein Bedarf mehr jetzt für Silent Hill, dieses Genre weiterzubringen. Aber was ist denn deine Erwartung an diese Reihe? Also was ist es denn, wo du sagst, so, boah, ne, also wird mich schon interessieren, was da noch so passiert. Ist es vor allem die Nostalgie wegen früher und der Erinnerung, die du da gesammelt hast, wovon es ja, glaube ich, viele Menschen da draußen gibt? Oder auch was, wo du ganz spezifisch sagen kannst, nee, das ist Silent Hill, das kann mir wirklich nur dieses Franchise bieten?
Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Moment, den ich jetzt durch Silent Hill The Short Message schon mal hatte, zum zweiten Mal, dass seitdem ich wirklich ja Silent Hill-Fan bin, mich mal auf ein erscheinendes Silent Hill freuen kann. Weil ich war noch zu jung für Silent Hill 1 bis 3 und Silent Hill 4 war auch schon draußen, als ich es mir gekauft hatte quasi. Das erste Silent Hill, auf das ich mich so richtig gefreut hatte, dass es rauskommt, war Silent Hill Homecoming. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr enttäuscht war. Heute sich das alles auch ein bisschen entspannter, aber damals war ich auf jeden Fall extrem enttäuscht und deswegen, meine Hoffnung ist immer noch, jetzt als so fanatischer Silent Hill-Fan endlich mal mitzuerleben, cool, der Release von einem neuen Silent Hill, alle reden drüber, ich spiele es auch, ich kann mich mit jemand anderem über das Spiel unterhalten, so wie wir es jetzt auch gerade tun, also das ist für mich was Besonderes als Silent Hill-Fan. Und das ist meine Erwartung und darauf fieber ich auch hin, dass ich mich auch einfach mit anderen Leuten über das Spiel austausche oder die Spiele, die rauskommen. Und ich glaube an sich, wenn Konami halt, ich hoffe, dass Konami Silent Hill der Marke jetzt mal die Chance gibt, weil ich glaube, man kann aus Silent Hill einfach eine Menge rausholen. Man kann es in allen möglichen Umgebungen und Spielweisen erkunden. Und da freue ich mich drauf, dass hoffentlich jetzt mit diesen neuen Ankündigungen, wenn sie dann eben auch wirklich erscheinen, der Grundstein gelegt ist, dass was Ähnliches passieren kann wie mit der Resident Evil-Reihe. Weil da bin ich wirklich sehr angetan von den Remakes und von den neuen Spielen. Gerade Resident Evil 4 Remake fand ich richtig gut. Und da erhoffe ich mir natürlich auch, oder wir hatten es vorhin auch mit Resident Evil 7, die Reihe geht ja auch weiter. Auch das fand ich richtig gut. Und sowas erhoffe ich mir halt auch bei Silent Hill. Also inhaltlich bin ich komplett offen, weil man kann, wie gesagt, so das Silent Hill-Thema hat alle möglichen Ebenen und Themen in sich drinnen. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartung inhaltlich und bin sehr offen, was das angeht. Ich freue mich einfach, dass es weitergeht.
Ja, das Miterleben übrigens kann ich noch auch zurückgeben. Also kann ich auch bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, was das für einen Reiz haben kann. Jetzt unlängst bei Elden Ring war das so. Elden Ring, mein erstes Souls-Spiel quasi, jetzt nach Dark Souls 1 und 2, Bloodborne, Sekiro, dass ich tatsächlich zum Release dann gespielt habe, wie alle anderen auch. Ich hatte ja bisher immer nur die Erfahrung, ich spiele Dark Souls, komme an der Stelle nicht weiter und gehe ins Internet und finde dann Beiträge von vor 12 Jahren, in denen irgend so ein Lump dann geschrieben hat, ja, die Lösung verrate ich nicht, aber dreh dich doch mal um die Achse und lauf am Minotau vorbei, dann wirst du da eine Stelle finden, wo es weitergeht. Und jetzt aber dann mal dabei gewesen zu sein, wie alle über dieses Spiel sprechen und meine gesamte Freundesliste Elden Ring einfach spielt, das hatte eine ganz eigene Qualität und das gehört ja auch zum Spielen dazu, dieses Erleben drumherum. Und da, deswegen kann ich sehr gut verstehen, was du da beschreibst.
Ja, total, also komplett. Und Elden Ring ist wahrscheinlich ein richtig gutes Beispiel, weil ich glaube, das ist auch sehr offen zu interpretieren stellenweise. Und bei Silent Hill ist es ja ähnlich. Und gerade als Silent Hill-Fan hast du ja eigentlich jede der 40.000 unterschiedlichen Theorien zu den alten Spielen schon 20.000 Mal gelesen. Und jetzt mit Silent Hill The Short Message schon mal ist einfach ein frischer Wind drin und man hat nicht alles schon mal gelesen. Ich kann mir meine eigenen Gedanken machen. Vielleicht finde ich zum ersten Mal irgendwas, was jemand anderes noch gar nicht breitgetreten hat. Irgendwie solche, das macht schon was mit mir. Also da bin ich euphorisch auf jeden Fall. Ja. Und da freue ich mich auch bei den weiteren Spielen drauf. Nur da muss ich auch betonen, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, die allgemeine Community um Silent Hill ist halt nicht sonderlich positiv gestimmt. Ich glaube, Bloober Team mit Silent Hill 2 Remake wird da eine ganz schwere Zeit haben, weil ich glaube nicht, dass es, ich glaube, es ist utopisch, dass es machbar ist, dass man es den Silent Hill Fans recht macht, um es mal so auszudrücken. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und gleichzeitig weiß ich ja bei mir selbst, es wäre auch utopisch, mir vorzustellen, dass Silent Hill 2 Remake bei mir die gleichen Gefühle auslöst, wie bei mir damals Silent Hill 2 ausgelöst haben, weil es ist gar nicht möglich. Ich kenne das Spiel heute in- und auswendig. Ich bin deutlich älter, als ich damals war, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Das heißt, ich erwarte gar nicht, dass ich wirklich das Silent Hill 2 Erlebnis nochmal erlebe, sondern ich freue mich auf ein neues Spiel, was vielleicht aus einer anderen Perspektive das Spiel nochmal betrachtet. So vielleicht.
Du, das sind schöne Schluss- und Ausblicksworte. Wir hören uns dann wieder, wenn entweder Silent Hill Townfall oder Silent Hill F erschienen ist, sage ich einfach mal. Ich werde die Einladung erneut aussprechen, dann können wir mal gucken, wie es denn jetzt tatsächlich dann geworden ist. Jeweils sind ja beide gleichermaßen interessant. Aber ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusspunkt für dieses Gespräch über. Zum einen, Silent Hill Short Message ist for free, wie gesagt, ne? Wer eine PlayStation hat, kann es spielen. Und zum anderen, Status Quo Silent Hill, sage ich einfach mal, ne? Wie wir uns damit gerade so fühlen, wo sich diese Franchise gerade so befindet. Sina, ich fand's ganz toll. Ich danke dir wirklich herzlich abermals für deine Zeit, für deine Expertise und alles andere, was wir hier so gemacht haben.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, mit dir über Silent Hill zu sprechen, weil deine Eindrücke nochmal so ganz anders sind als meine. Und das liebe ich so an dem Spiel. Deswegen vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Und wenn ihr euch da draußen ebenfalls denkt, ich lieb's total, dass die beiden eine komplett andere Meinung als ich zu Silent Hill, Short Message oder dem Franchise haben, dann ab mit euren Gedanken ins Forum von The Pod. Auf kultivierte Art und Weise könnt ihr dann darüber schreiben, was ihr von diesem Podcast haltet und welche eigenen Gedanken ihr so mitgebracht habt. Wir lesen das dann und beantworten auch all dies schon mal bis dahin. Vielen Dank also auch an euch da draußen fürs Zuhören, für die Unterstützung von The Pod hier. Und wir hören uns dann einfach wieder, entweder nächsten Sonntag oder an einem anderen Wochentag eurer Wahl. Der Podcast-Feed steht euch zur Seite. Tschüss!
Tschüss!